Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Lehrt der Buddha Karma? Glauben Buddhisten an Gott? Schätzt man im Buddhismus den Humor? Das sind nur drei Fragen, die Michael von Brück, emeritierter Professor der Religionswissenschaft an der Universität München, in einem neuen Buch beantwortet. Die 101 wichtigsten Fragen, das ist eine Reihe im CH Beck Verlag. Und von Brück, der auch ausgebildeter Zen- und Yogalehrer ist und studierter evangelischer Theologe, der behandelt eben diese 101 Fragen für den Buddhismus. Ich bin jetzt mit ihm verbunden. Herr von Brück, wie kamen Sie denn überhaupt auf diese 101 Fragen, die auch dem Titel nach noch die allerwichtigsten sein sollen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte nicht. Der Beck Verlag hat mich überredet. Ich fragte, als die Anfrage, und das ist schon ein paar Jahre her, kam, noch ein Buch zum Buddhismus. Ich habe so viel geschrieben, ich habe nichts Neues zu sagen und habe mich zunächst gesträubt bzw. die Sache auf Eis gelegt. Dann kamen aber die Kollegen vom Beck Verlag, mit denen ich ja nun schon seit sehr vielen Jahren zusammenarbeite, und sagten, also das ist doch etwas anderes. Schreiben Sie knapp, schreiben Sie allgemein verständlich, auf akademischem Hintergrund und mit allem akademischen Wissen, aber doch so, dass die einzelnen Fragen kurz beantwortet werden können. Gut, letztlich habe ich mich breitschlagen lassen und habe das gemacht. Allerdings habe ich gesagt, die Fragen stelle ich nicht selbst, sondern habe in meinem Schülerkreis, also sowohl bei den akademischen Schülern, Studierenden, Doktoranden und so weiter, und dann aber auch im Schülerkreis derer, die bei mir Meditation, Zen lernen und regelmäßig zu den Übungen kommen, die habe ich gebeten, ihre Fragen aufzuschreiben und habe die Fragen gesammelt, vielleicht von etwa 100, 150 Fragen, dann die ausgewählt, wo ich dachte, das ist wirklich zentral und interessant für eine breitere Hörer- und Leserschaft. Und habe dann diese Fragen ein bisschen systematisch geordnet, wie man das halt als Religionswissenschaftler tut, historisch und Gegenwartsbezug, soziologisch und spirituell, psychologisch. Und habe dann dieses Buch daraus geschrieben. Dass es 101 Fragen sind, das ist eine, nun ja, Vorgabe des Verlags. Und auch der Untertitel ist Vorgabe des Verlags, weil ja diese ganze Reihe in diesem Format erscheint. Aber ich denke, dass gerade in dieser Präzision, also dem Zwang, ganz kurz zu antworten, doch etwas herausgekommen ist, was neu ist.
Ja, das wollen wir uns gleich näher anschauen. Ich wüsste jetzt gern zu Anfang noch, welches die Frage war, die Sie am schwierigsten zu beantworten fanden.
Die schwierigsten Fragen sind immer die ganz allgemeinen. Zum Beispiel, warum ist Mitgefühl bei manchen Meditierenden nicht stark entwickelt? Ja, wenn man in die Szene der Meditierenden schaut, ist das ein breites Band, psychologisch beschreibbar vielleicht zwischen Selbstoptimierung, Stressabbau und die Suche oder dem Wunsch nach einer tiefen Erfahrung, was ist der Sinn des Lebens. Aber wenn Leute nun seit Jahren, seit Jahrzehnten manche meditieren und doch immer wieder Skandale, von denen dann auch berichtet wird, vorkommen, nicht nur im sexuellen Bereich, sondern auch im übergriffigen, bei Machtfragen zum Beispiel. Oder wenn Meditierende nach Jahren dann immer noch Wut entwickeln oder so etwas. Wie kommt so etwas? Darauf versuche ich eine Antwort zu geben. Aber auch zum Beispiel auf die Frage, wie gehen Buddhisten mit Emotionen wie Wut und Hass um? Wir sind diesen Dingen ja meistens ausgesetzt und sagen, das ist unser Charakter, so bin ich eben. Nein, sagt der Buddhismus, ich selbst forme mich. Ich selbst bin das Produkt meiner eigenen Geschichte, des Umgangs mit meinen Emotionen, meinen Gedanken, meiner Umwelt und so. Da ist nur die Frage, gibt es da Methoden, Jahrhunderte alte Methoden, zum Beispiel mit Hass und Wut umzugehen? Und die gibt es und die sind bewährt und die praktizieren wir auch in unseren Übungen. Und das versuche ich auf eine ganz allgemeine Basis zu stellen. Schwierig natürlich auch, wie verhält sich der Buddhismus denn nun wirklich zu anderen Religionen? Also nicht nur zum Christentum, darüber habe ich ein sehr umfangreiches Buch geschrieben, sondern zum Beispiel zum Islam.
Oder zum Hinduismus, den manche ja als Vorvater des Buddhismus sehen.
Richtig.
Das stimmt aber nicht.
Nein, sondern im Gegenteil. Der moderne Hinduismus, also das, was wir als indische Religion seit 1500 Jahren kennen, was sich herausgeformt hat, ist ganz stark unter dem Einfluss des Buddhismus entstanden. Natürlich ist der Buddhismus Kind der indischen, altindischen Religionskultur, so wie das Christentum Kind der jüdischen Tradition ist. Aber beide haben sich dann im Laufe der Geschichte wechselseitig beeinflusst und umgeformt, mit allen Problemen, die das auch hat, nicht wahr? Die Nähe erzeugt ja gerade auch Spannung, wie wir aus jeder Familiendynamik wissen. Das Kind will sich frei machen. Die Mutter will dafür sorgen, dass es im Stall bleibt. Und so kann ich fast schreiben, ist die Geschichte zwischen dem, was wir Hinduismus nennen, und dem Buddhismus in Indien auch verlaufen.
Man könnte aber vielleicht sogar sagen, dass der Buddhismus noch ein paar soziale Elternteile mehr hat, oder? Denn es gibt so unterschiedliche Ausprägungen des Buddhismus, die auch damit zu tun haben, was der Buddhismus jeweils vorfand in den Ländern, in die er kam.
Wir reden heute auch im politischen Bereich sehr häufig von dem Islam, dem Christentum, dem Judentum und so weiter und so fort. Und solche Verallgemeinerungen sind erstmal historisch unsinnig, weil es tatsächlich diese Religionen in unglaublich vielfältigen und auch ganz widersprüchlichen Gestalten gibt und immer schon gegeben hat. Außer vielleicht am allerersten Anfang, da waren es natürlich wenige Leute. Aber sobald es mehrere wurden und die Religionen sich ausgebreitet haben, gab es Vielheit. Und zweitens ist das Problem natürlich dies, wenn wir das so verallgemeinern und auf einen Begriff bringen, dann endet das meist in Vorurteilen. Und deshalb ist es so wichtig zu sehen, Pluralität, Vielfalt ist keine Erfindung der Aufklärung oder der europäischen Moderne. In gewisser Weise ist sie das begrifflich schon, aber die Vielheit in den Religionen, in den Kulturen, in den Sprachen, in den menschlichen Lebensweisen hat es immer gegeben. Sie ist Teil unserer Menschheitsgeschichte und überhaupt der Naturgeschichte vorher schon. Und deshalb nicht nur zu respektieren, sondern gut zu heißen. Ich meine, das ist ein ganz heißes politisches Thema. Und man kann das am Buddhismus, der sich nun so ähnlich wie das Christentum eben auch, über ganz unterschiedliche Kulturen und Sprachen hinweg ausgebreitet hat und dabei sehr viele Wandlungen erfahren hat, aber doch seine Identität, sein Innerstes nicht verloren, sondern eher ausgeprägt und geschärft und vertieft hat. Da kann man das am Buddhismus also besonders gut studieren. Ich versuche das, was ich jetzt fast ein bisschen vielleicht zu allgemein sage, in diesen kurzen, das ist ja oft mal eine Seite oder anderthalb, zwei Seiten, Antworten so zu bündeln, dass man sieht, hoi, da ist vieles anders als in unserer europäischen Geschichte, aber Strukturen, Elemente der gegenseitigen Wahrnehmung, auch des gegenseitigen Konfliktes und so, die sind doch ähnlich. Der Mensch ist so.
Ist es Ihnen aber nicht manchmal auch schwer gefallen, eine eindeutige Antwort zu geben angesichts dieser Vielfalt des Buddhismus? Ein ganz einfaches Beispiel auf die Frage, hat der Buddha Schriften hinterlassen? Könnte man sagen, kurz, Antwort ist nein, aber Sie schreiben dann doch anderthalb Seiten und man muss feststellen, es gibt Schriften, die eben auch ganz unterschiedlichen Wert und Einfluss haben, je nach Tradition.
Genau, also natürlich die erste Frage oder der erste Teilfrage ist ganz klar zu beantworten. Er hat keine Schriften hinterlassen, jedenfalls kennen wir keine. Aber die buddhistische mündliche Überlieferung, das ist so ähnlich wie beim Christentum ja auch, Jesus selbst hat nicht geschrieben. Oder Sokrates, oft die ganz bedeutenden, maßgebenden Menschen, wie der Philosoph Karl Jaspers das genannt hat, die haben nicht geschrieben, sondern durch ihr Wort gewirkt. Aber die Schüler haben es dann aufgeschrieben. Und das ist beim Buddha natürlich ganz genauso. Wir haben also von Anfang an, von den ersten Verschriftlichungen, vielleicht 100-200 Jahre nach der Lebenszeit des Buddha, also aus den ersten Verschriftlichungen haben wir gleich eine große Vielfalt. Verschiedene Sprachen, Pali und Sanskrit. Und dann aber eben auch verschiedene, ich will mal sagen, Akzente oder Gewichtungen in der buddhistischen Lehre.
Und wir haben verschiedene Strömungen, die sich da entwickeln. Und es gibt diese Unterscheidung zwischen dem großen und dem kleinen Fahrzeug, die Sie auch erklären. Was Sie aber nicht erklären, was ich jetzt doch an dieser Stelle fragen will, ist, warum Fahrzeug? Das ist doch ein Bild, was für eine Kultur, die damals noch nicht so mobil unterwegs war wie wir heute, eher ungewöhnlich ist, oder?
Ja, die waren mobiler, als man denkt. Natürlich nicht mit 150 PS, aber auf Flößen, auf Wagen, mit Pferden bespannt und natürlich auch zu Fuß. Jana, dieser Begriff für Fahrzeug, findet sich schon in der vorbuddhistischen indischen Literatur. Und man vergleicht den Pfad oder den Weg, den Übungsweg, den Reifungsweg des Menschen, der in der Religion nun gebündelt ist, vergleicht das mit dem Übersetzen von einem Ufer zum anderen, also mit einem Floß. Ja, dass die Religion oder der Praxisweg, den der Buddhismus anbietet, ist wie ein Floß, das man zimmert und setzt über das Ufer. Von welchem Ufer zu welchem, links oder rechts, würden wir jetzt geografisch fragen. Aber hier ist es natürlich die Frage nach dem Ufer, des Leides, der Vergänglichkeit, der Zeitlichkeit, an das Ufer der Leidfreiheit, der inneren Ruhe und letztlich der Unvergänglichkeit.
Und da kann ich jetzt sozusagen die große Fähre nehmen, auf der ganz viele verschiedene Menschen und Denkrichtungen Platz haben, oder ich entscheide mich für das kleine Floß, was vielleicht versucht, näher an der Grundlehre des Buddha zu bleiben?
Das ist so ein bisschen die europäische Interpretation seit dem 19. Jahrhundert gewesen, dass die Pali-Schriften, also was die Mahayana-Leute ein bisschen abwertend das kleine Fahrzeug genannt haben, Hinayana, dass dies das Ursprüngliche sei. Wir haben aber in den letzten Jahrzehnten Schriften gefunden in den Gegenden, die heute Afghanistan, Pakistan sind, seien es einst ganz große buddhistische Kulturen gewesen. In diesen Gegenden, aber auch in China an der Seitenstraße, Turfan und Dunhuang, diesen großen Wüstenoasen, da hat man Schriften gefunden in Sanskrit, die genauso alt sind wie die Pali-Schriften. Aus verschiedenen Gründen, die jetzt historisch interessant sind, aber jetzt nicht so für die Allgemeinheit interessant sind, hat sich der Pali-Buddhismus mehr erhalten und von daher das Gefühl erzeugt, auch weil es in Europa zunächst so bekannt wurde, dass dies die ursprüngliche buddhistische Lehre sei. Wir sind in der Forschung davon ein wenig abgekommen und denken, ja, es hat von Anfang an diese unterschiedlichen Strömungen gegeben. Und die Bezeichnungen Hinayana, also kleines und großes Fahrzeug, so wie wir das auch gebrauchen, das eine ist ein bisschen klein, nur für wenige, das andere groß und allumfassend, da steckt auch eine Wertung drin. Und genau dort, wo dieser Begriff zum ersten Mal vorkommt, ist er auch so ein bisschen wertend bzw. abwertend gebraucht, im Lotus Sutra nämlich.
Man kann das aber heute schon auch geografisch verorten, welche Strömung in welchen asiatischen Ländern stärker oder sogar die einzig vorherrschende
ist, oder? Ja, Theravada Buddhismus, so wie wir ihn wissenschaftlich dann nennen, also das Fahrzeug der Älteren, das hat sich zunächst von Nordindien aus nach Süden ausgebreitet, und zwar ganz besonders dann auch bis zur Insel Sri Lanka und dann von dort auch nach Südostasien, also Myanmar ist heute die große Theravada-buddhistische Kultur, aber auch Thailand. Aber schon in Thailand hat sich's wieder vermischt mit Mahayana-Elementen. Und in Myanmar hat sich es dann wieder vermischt mit sehr vielen Elementen auch aus den Volkstraditionen, die vor dem Buddhismus da waren. Als der Buddhismus dann vermutlich im 1. oder 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung nach China kam, traf er einfach eine völlig andere Kultur, eine völlig andere Sprachwelt und Zivilisation und hat sich dort eingebürgert, wurde gelegentlich auch verfolgt als die Religion der Fremden, also so, was wir ja auch aus unserer Geschichte kennen, gerade aus der Gegenwart. Die Fremden sollen draußen bleiben, aber insgesamt gesehen hat der Buddhismus China doch ganz erheblich geprägt und tut es bis heute.
Sie hören Religionen im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin im Gespräch mit dem Religionswissenschaftler Michael von Brück über die 101 wichtigsten Fragen zum Buddhismus, wie sein neues Buch heißt. Herr von Brück, eine meiner Lieblingsfragen ist die Nummer 21. Ist der Buddhismus Religion oder Philosophie? Das klingt doch nach einer Frage, die man sich vor allem im Westen stellt, oder?
Ganz genau. Der Buddhismus ist ja vor allem durch Schopenhauer, den großen Philosophen Anfang des 19. Jahrhunderts, und dann durch Friedrich Nietzsche, der ein Schüler Schopenhauers war, ihn genau gelesen hat, und Richard Wagner, den großen Musiker, der auch sehr stark von Schopenhauer geprägt war. Und viele andere, also in Europa, bekannt gemacht worden. Auch in Frankreich und England gab es natürlich vergleichbare Entwicklungen, aber ich bleibe jetzt mal bei Deutschland. Und man hat den Buddhismus ganz stark als Alternative empfunden, als Alternative zum Christentum, was damals ja schon verachtet wurde, nicht? Man muss das auf dem Hintergrund der europäischen Religionsgeschichte sehen, der Konfessionskriege, 30-jähriger Krieg, der Spaltungen, der Rechthaberei, der Ketzergeschichte. In der Aufklärung wollte man damit Schluss machen. Man suchte aber dann in der Frühromantik, man denkt an die Brüder Schlegel oder vielleicht auch Goethe, man suchte dann doch eine Innerlichkeit und etwas anderes. Und der Theologe, der das auf den Punkt gebracht hat, war Friedrich Schleiermacher. Genau, Sie sagen es, nicht? 1799 mit seinen berühmten Reden an die Religion und der Untertitel Unter die Gebildeten, unter ihren Verächtern. Nicht? Da ist also eine große Verachtung für das Christentum gewesen. Jetzt kommt der Buddhismus, wird bekannt als eine buddhistische Philosophie und eine buddhistische Psychologie. Buddhismus stellt sich in diesen Schriften, die dann bekannt und übersetzt wurden, ganz empirisch dar. Er unterscheidet und begreift und katalogisiert Bewusstseinsphänomene, sowohl im kognitiven Bereich, auch aus dem emotionalen Bereich, ordnet das aufeinander zu, fragt vor allem, wie kann ein Mensch das Bewusstsein kultivieren, wie kann er sowohl klarer, rationaler denken und argumentieren und gleichzeitig aber die Emotionen so kontrollieren, dass sie diese Rationalität nicht stören. All das ist buddhistisches Grundgedankengut, also nicht Wundererzählung, die gibt es auch, aber das wurde nicht so wahrgenommen, sondern rationale Psychologie, eine Alternative zum Christentum. Buddhismus schien nicht so organisiert zu sein, er schien nicht so eine Gewaltgeschichte zu haben. Das faszinierte die Leute. Und deshalb sagten sie, der Buddhismus ist nicht Religion. Selbst wenn man in den Ländern, in denen der Buddhismus in Asien lebendig ist, durchaus religiöse Elemente wahrnehmen kann. Aber so sagten die Interpreten damals, das ist alles korrupt, das ist eine spätere Entwicklung. Der Buddhismus ist im Kern Philosophie und Psychologie. Und da ist natürlich auch was Wahres dran. Aber wenn wir heute den Buddhismus so wahrnehmen, wie er selbst gelebt wird, in den Ländern Asiens und zunehmend eben auch in Amerika und Europa und heute auch übrigens in Afrika und die ganze Welt verbreitet, dann sehen wir, er hat all die Merkmale, die Religion hat. Und jetzt wollte ich mal nicht auf den Religionsbegriff kommen, das ist sehr schwierig. Aber er hat all diese Merkmale, die wir auch kennen. Aber er unterscheidet sich doch dadurch von vielen anderen Religionen, dass er ganz praktische, psychologisch begründete Übungswege, die rational argumentiert werden, rational verworfen werden können, rational hinterfragt werden, anbietet. Und das macht ihn so attraktiv.
Es besteht ja auch der Versuch, genau diese Wege herauszulösen aus dem Ganzen und dann eben nur noch die Meditation oder die Achtsamkeit zu praktizieren, aber das eben nicht mehr in das buddhistische Denkgebäude einzuordnen. Finden Sie das gerechtfertigt? Ist das ja sozusagen Religion als oder Philosophie als Selbstbedienungsladen? Oder sagen Sie, im Grunde kann ich keine wirklich buddhistisch inspirierte Meditation vollziehen, wenn ich nicht auch überzeugter Buddhist bin?
Ja, jetzt sind Sie an einem sehr, sehr schwierigen Thema, was ich in diesem Buch natürlich auch streife, was aber nicht ausdiskutiert wird. Es ist ein wichtiges Thema des nächsten Buches, an dem ich gerade sitze, was die gemeinsame Autorschaft des Dalai Lama hat und mir. Also da geht es genau darum. Dalai Lama vertritt ja eine säkulare Ethik. Er sagt, wir müssen das lösen von der Religion. Mein Argument ist, in gewisser Weise ja, das ist sozusagen der Weg, den der Philosoph Immanuel Kant auch gegangen ist. Aber alles, was mit Emotionen und Motivationen zusammenhängt, haben wir in tieferen Schichten der Seele, in Bildern. Und Bilder werden nun einmal durch Mythen und die Mythen durch Rituale inszeniert und in unserem Leben wichtig. Und da haben wir eine Religion. Ich bin also ziemlich sicher, dass man, wenn man jetzt versuchen würde, die Meditationsformen des Buddhismus und die daraus folgende Ethik völlig loszulösen vom Buddhismus, dass man dann trotzdem wieder eine Religion haben würde, mit Bildern, mit Ritualen und so weiter und so fort. Wir haben das bei all den säkularen Religionen von der Französischen Revolution bis zur kommunistischen Religionskritik gehabt. Die haben selbst wieder Religion inszeniert mit all ihren Umzügen und heiligen Verehrungen und so weiter und so fort. Also ich glaube, Religion ist etwas zu Tiefes im Menschen, zutiefst verankert, als dass man sagen könnte, das kann ich rational weginterpretieren und weglassen. Ich glaube es nicht.
Eine wichtige Frage, wenn der Buddhismus nun eine Religion ist, ist ja auch, Religionen regulieren das Zusammenleben und sie wollen oft auch das Sexualleben regulieren. Im Buddhismus sehen wir das einerseits mit einem ganz strengen Zölibat für Mönche und Nonnen. Andererseits haben wir da eben aber anders als im Christentum nicht diese grundsätzliche Körperfeindlichkeit, Sexualfeindlichkeit für die Laien. Wie passt das zusammen?
Das ist grundsätzlich, und ich gehe in dem Buch ja besonders eben auch auf solche praktischen Fragen ein, die mir meine Schülerinnen und Schüler gestellt haben. Also gerade nach Sexualität, nach Umgang mit dem Körper, Frage nach Gesundheit, nach Umgang mit dem Sterben und all diesen Dingen. Das ist im Buddhismus eben anders. Der Buddhismus hat, und das ist jetzt eben kompliziert, zwei Grundhaltungen. Einmal ist er nicht dualistisch, also Körper und Geist sind nicht so ganz wirklich verschieden, sondern zwei Ausprägungen ein und derselben Sache. Das ist besonders in Ostasien, vom chinesischen Buddhismus her beeinflusste Haltung. Aber im indischen Buddhismus und auch im tibetischen Buddhismus haben wir einen gewissen Dualismus, genau das Gegenteil also, zwischen körperlichem und materiellem, vergänglichem und geistigem. aber eben keinerlei Abwertung des Körperlichen, sondern das ist die Basis. Das ist die Basis dafür, dass sich Geistiges entfalten kann. Es ist aber eine einzig und allein eine Frage der Einstellung. Jetzt nehmen wir mal das Thema Sexualität, wie ich damit umgehe. Wenn ich mich von sexuellen Empfindungen oder dem Trieb so beherrschen lasse, dass ich unfrei werde und gar nicht mehr weiß, was ich tue, was ja häufig der Fall ist, Kulturen, die eben mit Sexualität nicht so umgehen, wie es sich gehört, nämlich sie zu kultivieren, wie man die Sprache oder etwas anderes kultiviert, dann ist es schlecht und dann zieht es mich nach unten und dann schafft es Chaos, Verwirrung und vor allem auch Verletzung bei anderen Menschen. Wenn ich aber mit dem sexuellen Trieb so umgehe, dass ich ihn forme, dass er schön wird, dass ich ihn gestalte, dann ist das wunderbar. Es sei denn, ich bin bewusst Nonne oder Mönch geworden, habe ein Gelübde abgelegt und dann muss ich mich natürlich an das Gelübde halten, sonst verstoße ich gegen die eigene geistige Integrität. Ich kann aber das Gelübde zurückgeben, kann heiraten und da meine Erfahrungen machen und kann auch, wenn das dann vielleicht vorbei ist, wenn die Kinder erwachsen sind und aus dem Haus, wieder Mönch oder Nonne werden und das zurückgeben. Ich muss nur aufrichtig sein gegenüber meiner eigenen Motivation und Geisteshaltung. Das ist das Entscheidende.
Und ganz kurz, mit diesem Gelübde zeige ich aber im Grunde, dass ich mich beherrschen kann und die sozusagen das Weltliche oder das Leibliche überwinden kann?
Nicht überwinden, sondern formen, kontrollieren, gestalten kann.
Es ist ja dann auch die Frage, kann man zwei Religionen gleichzeitig praktizieren? Sie formulieren das mit Ihrer letzten Frage, Nummer 101, können Christen auch Buddhisten sein und umgekehrt? Und da ziehen Sie eine interessante Analogie zur Muttersprache. Vielleicht können Sie das mal erklären.
Ja, genau. Das ist natürlich eine Frage, die auf der einen Seite biografisch ist. Also ich selbst versuche genau so zu leben, Christ und Buddhist zugleich zu sein. Und es ist aber auch eine Frage, die nun sehr, sehr viele Menschen betrifft in Europa, in Amerika. Und zwar nicht nur eben Christen, sondern es ist also ganz spannend zu erleben, wie etwa in Israel, jedenfalls in den Gegenden in Israel, in denen es nicht ein ganz konservatives, traditionalistisches Judentum gibt oder vorherrscht, sondern etwa in Tel Aviv, also in den großen Küstenstädten, wie dort der Buddhismus floriert. Auch im amerikanischen Judentum. Viele der berühmten Zen-Meister in den USA haben jüdischen Hintergrund. Gut, das hat alles Gründe, die man analysieren kann, die ich zum Teil erwähne und die sehr interessant sind. Aber die Frage ist natürlich, geht das? Und ich habe es, um es deutlich zu machen, mit diesem Vergleich, den Sie angesprochen haben, formuliert. Ich bin, wenn ich von mir selber spreche, nicht Buddhist und Christ im gleichen Sinne, denn ich bin christlich aufgewachsen. Das heißt, die Kindheitsmuster sind vom Christentum geprägt. Und dort weniger von abstrakten Ideen, Gott ist so oder dies oder das, sondern ja, von den christlichen Festen, ganz besonders von der christlichen Musik. Ich bin musikalisch in einem Knabenchor, Dresdner Kreuzchor aufgewachsen und habe mein Christentum sozusagen singend erfahren. Das sind Prägungen wie eine Muttersprache. Ich kann viele Sprachen dazulernen und erlebe dann auch meine eigene Muttersprache neu. Nicht? Deshalb lernen wir ja Latein bis heute in den Schulen, jedenfalls in Bayern, und ich halte das für sehr hilfreich. Wir lernen Latein nicht einfach, um dann mal irgendwo angeben zu können mit lateinischen Aussprüchen oder um so ein bisschen halb gebildet zu sein im klassischen Bereich, sondern wir lernen es vor allem, um Sprache in ihrer Struktur zu erfassen und damit auch unsere deutsche Sprache genauer zu erfassen und besser zu verstehen und tiefer zu verstehen. Genau so ist das mit Religionen, die man dazulernt. Ich kann sagen, erst im Lichte des Buddhismus verstehe ich oder versuche auch zu leben viele Aspekte des Christentums.
Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass es in einer neuen Sprache Worte und Konzepte gibt, die es in meiner Muttersprache gar nicht gibt.
Unbedingt.
Also ist auch eine Bewusstseinserweiterung.
Unbedingt. Und Veränderung. Ist natürlich auch Kritik. Nicht? Es gibt im Christentum natürlich viele Elemente, die ich nicht mehr akzeptieren kann oder aus denen ich nicht lebe. Aber es gibt eben solche, die über, vor allem die mystischen Elemente, die durch meine Beschäftigung mit dem Buddhismus, und das heißt bei mir immer sowohl intellektuelle, historische Arbeit als auch unmittelbare Praxis, Meditationspraxis, die dadurch überhaupt erst zum Bewusstsein gekommen sind und wach geworden sind.
Vielen Dank, Michael von Brück, emeritierter Professor der Religionswissenschaft an der Universität München, Zen- und Yogalehrer, studierter evangelischer Theologe und Autor des Buchs Buddhismus, die 101 wichtigsten Fragen. Es erscheint erst am Donnerstag im CH Beck Verlag. 160 Seiten kosten 12 €.